Shoretime, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Über Land und Leute aus dem echten Norden. Heute mit Philipp Kweiser.
Seeräuber und Hexen, ruhelose Geister und seufzende Seelen. In Schleswig-Holstein existieren unzählige Legenden und Sagen. Sie handeln von fantastischen Wasserwesen, verwunschenen Gebäuden und verschollenen Orten. Tja, und darum geht es diesmal bei Shoretime. Herzlich willkommen, liebe Podder, zu einem Küstenschnack aus der grauen Stadt am Meer. Oder noch exakter, wir sind zu Gast im Ostenfelder Bauernhaus in Husum. Bei mir ist Jörg Hartmann, Autor, Stadt- und Museumsführer, Plattschnacker und Lehrer für Plattdütsch. Moin, moin.
Moin, moin.
Außerdem sind Sie ein ausgewiesener Theodor Storm-Experte, was mich zu meiner ersten Frage bringt. Wieso eigentlich graue Stadt am Meer? Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist zurückzuführen, als er das Gedicht Die Stadt schrieb. Das war 1852, 53. Da haben ihm die Dänen gerade seine Rechtsanwaltsapprobation entzogen. Und er war natürlich gedrückter Stimmung. Familienvater mit Frau und zwei kleinen Kindern und sitzt jetzt plötzlich ohne Arbeit. Da hatte sich politisch gegen die Dänen zu weit aus dem Fenster gehängt. Und da haben sie ihm einfach die Rechtsanwaltsapprobation entzogen. Er war ja Advokat und da musste er betteln. Bei den Hamburgern kriegte er nichts, und weil er hatte keine zweite Prüfung. Ein Hans Theodor Wolzen Storm aus zwei privilegierten Familien braucht keine zweite Juristin. Hat auch so, wie sein Vater, der sehr erfolgreich war und sehr einflussreich, viel einflussreicher als Theodor Storm. Und dann ist er nach Potsdam gegangen und die haben gesagt, Herr Storm, Sie waren in Husum, in der dänischen, im Herzogtum Schleswig, und Sie haben keine zweite Prüfung. Ja, dann können wir Sie hier leider nicht einstellen, es sei denn, Sie erklären sich bereit, etwa anderthalb Jahre die Grundzüge des preußischen Rechtssystems noch näher kennenzulernen und das römische Recht besser, das preußische Recht. Denn hier in Husum galt noch weitgehend in der Umgebung das Jyskelo, das dänische Recht. So, und so kam das. Und dann die graue Stadt zum Zweiten, das war zum Ersten. Zum Zweiten, hier gab es früher am Hafen, wo jetzt das Nationalparkamt steht, etwa da, da hatten einmal die Familie Wolzen hatten eine Zuckerfabrik, machte Dreck und Staub. Die waren ja am Sklavenhandel mit der Karibik beteiligt, die Wolzens, die mütterlicherseits, weil die Jungferninseln waren dänisch. Und da kam unendlich viel Zuckerrohr her. Das wurde dann nach Husum gebracht. Einiges blieb hier für Privatverkauf und so kleine Zuckerfabrik. Und anderes ging nach Flensburg. Die Flensburg war ja die Stadt der Rumfabriken. Später kam da, wo die Zuckerfabrik war, etwa in die Ecke, da kam eine Kalkbrennerei, das ist so eine Art Ziegelei. Da wurde also Kalk verbrannt, Kalk kam von Helgoland zum Beispiel bis 1711, da wurden Steine draus gemacht. Und diese Fabrik mit dem hohen Schornstein, die hat bei Westwind viel Staub in die Stadt geblasen. Reetdächer gab es hier nicht, es gab aber viele Schieferdächer, heute sind mehr Pfannendächer. Früher gab es mehr Schieferdächer, grau. Und dann zusätzlich noch alles mit einem grauen Schleier überzogen. Also haben wir zwei Möglichkeiten. Einmal die traurige Stimmung von Theodor Storm, ne? Und dann
dieses tatsächliche.
Ja, und da gibt es auch noch einen schönen Stich dazu, der steht im Stormhaus.
Okay. Ja, Theodor Storm, ein ganz großer natürlich unter den deutschen Schriftstellern. Also jeder kennt wahrscheinlich Der Schimmelreiter. Das ist aber auch eigentlich schon so ziemlich gruselig, sage ich jetzt einfach mal. Beziehungsweise, also da kommt schon so einiges drin vor, was so nicht für leicht Beseitete irgendwie ist.
Ist es. Also es ist keine Novelle für Kinder.
Nee.
Es ist ja die Novelle, die gilt ja heute als bedeutendste Novelle des Realismus. Die Nazis haben ja versucht, aus Hauke Haien, dem Emporkömmling, Sohn eines Tagelöhners, der mit Hilfe seiner Frau, seiner emanzipierten Frau, ja, deren Hof überschrieben bekommt, dann wird geheiratet und er kann Deichgraf werden. Sonst hätte er null Chancen gehabt. Denn er hat ja einen großen Rivalen, der das gerne hätte werden können. Der hatte eine reiche Witwe geheiratet, war Bauer Ole Peters, und der wurde es nun nicht, weil Elke ihm den Hof hier überschrieben hatte. Und er muss nun gegen alles Mögliche ankämpfen. Gegen seine Herkunft als Tagelöhner, gegen seine relativ mächtige, oder wollen wir sagen, selbstbewusste Frau. Der Ole Peters kommt in eine Gastwirtschaft, Rhein zum Beispiel, und dann unterhalten sich über Dahlgraf, über die Lasten, die Hauke Haien, der will ja mit dem eisernen Besenkehren ihnen aufbürdet. Und da sagt der Ole Peters, oh, ist auch kein Wunder, der alte Dahlgraf, der Vater von Elke, der wurde Deichgraf um seines Geldes willen. Und der Neue, den ihr euch habt aufhucken lassen, der wurde nur Deichgraf um seines Weibes willen. Rundherum, alles freut sich, Hauke Haien hat einen auf den Sack gekriegt. Er ist nicht dabei, er geht nicht mehr hin. Er ist ein sehr ehrgeiziger Eigenbrötler geworden. Sowieso immer schon, wenn die anderen Kinder draußen gesessen haben und gespielt haben und was weiß ich, dann hat er in der holländischen Grammatik gelesen, hat sich selbst Mathematik und Euklid auf Holländisch beigebracht. Ne? Und dann sagt er zu seinem Vater, unsere Deiche taugen nichts. Der Vater sagt, du bist ja so schlau wie das Wunderkind von Altona, bau doch selber welche. Ja, das werde ich auch. So, und jetzt kommt die Geschichte wieder zurück. Ja. Ole Peters, der Neue ist ja Deichgraf um seines Weibes willen geworden. Die ganze Gastwirtschaft lacht. Und Ole Peters hat sein Ziel erreicht. Er hat ihm wieder eins mitgegeben. Er kann ihn ja noch nicht mehr vom Thron stoßen. Vielleicht doch irgendwie. Naja, jedenfalls kommt Elke nach Hause und sagt, weißt du schon das Neueste zu ihrem Mann am Frühstückstisch? Nein. Ja, was Ole Peters da in der Gastwirtschaft losgelassen hat. Ja, was denn? Er hat gesagt, dann erzählt sie es kurz, Hauke steht auf, leichenblass, die Stirnadern schwellen ihm an, Hunde, schreit er und schwört sich, dass er das ändern wird und dann sein Plan zum Deichbau. Dann reitet er sofort los und guckt sich ein Stück aus, was er eindeichen kann. Das ist denn dieser Deich, dieser Kog, der im Schimmelwald eine Rolle spielt. Der ist ja historisch.
Ja.
Das ist ja der Hattstedter Kog.
Genau.
Aber Theodor Storm nimmt ja Schauplätze wie Mosaiksteinchen und baut sie in ganz vielen Novellen immer zusammen. Unendlich viel Lokalkolorit drin. Ne? Mhm. Also ich zum Beispiel kenne mich mit Theodor Storm ziemlich gut aus.
Ja, Sie sind absolute Experte.
Naja, nun. Aber ich kann die Stellen nachgehen. Wir machen viele Ausflüge und sowas, auch mit Schulklassen. Nicht die Originalschauplätze, aber die Vorbildschauplätze.
Ja.
Denn der Hammer ist die Schimmelreiter-Sage. Kommt nicht von hier. Ist eine Sage.
Ja.
Die kommt von der Weichsel.
Okay.
Ja, da ist der gespenstige Reiter auf dem Weichseldeich, südlich von Danzig da. Ne? Mhm. Dann, wenn die Weichsel im Frühjahr, die taut von Süden her auf, 1000 Kilometer weiter südlich taut sie auf, ne? Und dann steigt das Wasser und dann drückt das Wasser unter die Eisschollen. Und je weiter wir nach Norden kommen, desto dicker werden die Eisschollen, die hochgesprengt werden. Und da um Danzig herum in dem Weichsel-Delta, da ist es besonders schlimm. Und wenn der Schimmelreiter, der gespenstige Reiter auf dem Deich sich sehen lässt, die haben ja auch hohe Deiche, dann gibt es ein Unglück. Und diese Sage hat Theodor Storm gelesen bei Verwandten, auch genauso privilegierten Verwandten in Altona. Familie Stuhr war das. Ne? Und 1838 schon steht im Danziger Dampfboot. Da hat er sie gelesen. Hat ihn fasziniert. Ne? Schimmelreiter. Ne? Und dann hat er 50 Jahre, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, gebraucht, um sich an seine Meisternovelle zu wagen. Denn er wollte auch tatsächlich wie Hauke Haien ein Meisterwerk schaffen. Und das ist ihm gelungen. Von allen Seiten hat er nur Lob bekommen. Was sagt zum Beispiel Thomas Mann? Theodor Storm, er ist der Größte, er ist ein Meister, er bleibt. Ja, schon mal was heißt.
Das ist ein Ritterschlag sozusagen. Ja. Genau. Ja. Also, aber tatsächlich gibt es in Schleswig-Holstein total viele Sagen, Mythen, ich sage jetzt mal Gespenstergeschichten. Würden Sie sagen, das ist typisch für Schleswig-Holstein?
Ja, das ist typisch. Das liegt an diesem ganzen Völkergemisch, das wir seit frühesten Zeiten hier haben. Schleswig-Holstein ist ja die Landbrücke von den Kimbern und Teutonen schon. Und wer nach Norden wollte, der musste, also auch rüber wollte, der musste ja über diese Landbrücke gehen. Und die engste Stelle ist ja zwischen Schleswig und Husum. Ne? Und da war schon im Mittelalter der Friesenwasserweg. Und es sind unendlich viele Völkerschaften. Im Westen waren die Friesen. Die friesischen Utlande war die reichste Provinz des dänischen Königreiches. Dänemark war ein mächtiges Königreich. Ne? Das reichte von Island bis rüber Richtung Baltikum. Ne? Und die Oldenburger, die da ab dem Mittelalter, ausgehenden Mittelalter, regiert haben, das waren die Friesen. Rundherum um die Friesen wohnen ausschließlich jütisch, dänisch, Angeln und sächsische Stämme. Also ein Gemisch aus anderen Sprachen. Das Friesische ist ja eine eigene Sprache und eigene Kultur. Wir haben ja in Deutschland 4 anerkannte Sprachen, Hochdeutsch, Niederdeutsch, Friesisch und Sorbisch. Nordfriesland ist der einzige Kreis mit 4 Sprachen, Hochdeutsch, Niederdeutsch, Friesisch und Dänisch. Ja. Sorbisch haben wir nicht. So, und dann haben wir, also von allen Seiten kamen die. Und dann haben wir hier immer, weil die Viehzucht sehr erfolgreich war, seit 600 Jahren, also vom ausgehenden Mittelalter 1382 bezeugt, in Urkunden, bis ungefähr 1960 war ja Pferdezucht und Viehzucht vor allen Dingen, Rinderzucht, das vorherrschende Wirtschaftsmodell. Und alle brachten sie im Laufe von Jahrtausenden ihre alten Geschichten mit. Über Hexen, über Seeräuber. Neuerer Zeit kommt dann Klaus Störtebeker zum Beispiel.
Ja,
ja, der hat in Schwabstedt seine goldene Kette vergraben. Ja, die ist immer noch nicht gefunden worden.
Ja, müssen wir mal gucken.
Auf zum Suchen. Ja, ja, und das sagen bestimmt 10 Orte von sich, dass Störtebeker da irgendwas vergraben hat. So, dann eine Ecke, Neckepennen. Klabautermann heißt er auch. In Hamburg heißt er Klabautermann. Dann Niespuck. Ja. Ja, das ist Niespuck. Auch eine uralte Figur. Hier ist ein schönes Büchlein, ne, mit Niespuck-Geschichten. Eine davon ist hier aus Heubelhus. Das ist mein Nachbardorf.
Ach, ne? Was hat er getrieben dort?
In Heubelhus bei Schwabstedt hat man auf einem Hofe den Niespuck oft im Sonnenschein in der Bodenluke sitzen sehen, wie er mit den Beinen baumelte. Einmal saß er auch da und machte sich ein Pläsier daraus, den Pudel unten auf dem Hof zu necken, indem er ihm bald das eine Bein, bald das andere hinhielt. Der Pudel bellte und Nies lachte entsetzlich. Da schlich der Knecht, um einen Spaß zu machen, von hinten herzu und stieß den Nies mit der Heugabel aus der Luke, indem er sprach: Da, Pudel, hast du den ganzen Puck. Das dachte ihm der Nies. Der Knecht hatte noch ein paar nagelneue Stiefel in der Kammer stehen. Abends, als er eben die Augen zutun wollte, kam der Nies, zog die Stiefel an und schlurrte nun die ganze Nacht so lange umher, bis Hacken und Sohlen herunter waren. In einem anderen Haus knickte er sogar die Bodenleiter ein, und als der Knecht nun Korn hinauftragen wollte, musste er beide Beine brechen. Einmal an einem anderen Ort hatte Puck einen Knecht, der ihn ebenso geneckt hatte, auch bezahlt. Dieser schlief nämlich bei einem anderen im selben Raum, und der war kleiner. Als er sich nun abends niedergelegt hatte und eben einschlafen wollte, stellte der Puck sich oben ans Bett, fasste den Knecht bei den Haaren und rief: Nicht lieg! Nicht auf einer Ebene, nicht gerade. Und damit zog er ihn so weit hinauf, dass er mit seinem Kameraden gleich auflag. Dann trat er ans andere Ende des Bettes, hob die Decke auf und fasste den Knecht bei der großen Zehe, indem er abermals rief: Nicht lieg! Und zog ihn wieder an der großen Zehe herunter. Auf diese Weise zerrte er ihn die ganze Nacht hin und her, und man kann sich denken, dass der Knecht während der Zeit kein Auge zugekriegt hatte. Niespuck.
Es gibt ja noch zahlreiche Geschichten, wie jetzt beispielsweise der rote Hauberg.
Der rote Hauberg, ne? Das ist eine schöne Geschichte. Ja, das ist ja eine Geschichte, natürlich, das ist der größte Bauernhoftyp Europas. Und je mächtiger und schöner die Hauberge waren, da waren ja schnell die Leute früher bei der Hand, Neid zu entwickeln und sagen, das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen, da muss ja der Teufel geholfen haben.
Der Teufel mitgeholfen haben.
Mit 1 Stunde Dübel in die Tür. Was glaubst du die, sechte Dübel? Ich kann dir helfen. Du wollt mir helfen. Du bin ich aber nie schierig. Ich boh dir noch in diese Nacht ein graute Hus, denn hast du wat zu verwiesen, du bruchst mir bloß din Seel dafür zu geben, sagte Dübel. Ist gut, sagte junge Bur, bitt morgen früh, ehe dat der Horn kreit, musst du aber mit zurecht wählen. Da rieb die Mutter, ach wat, wär's man nicht bang, sie lebt fix noch der Hühnerstall, ne? Klappt in der Hand und der Horn von Luthals an zu kreien. Der Dübel wär allmeist zurecht. Hey, wusst, hey, wohl just dat letzte, dat hundertste Finster insetten. Mann, nu ha he dat Spiel verloren. Vergrält süß he af und lädt sie guck nicht mehr sehen.
Sehr schön, wunderbar, genau. Der Teufel, der versucht's halt immer wieder mal. Und der Hahnenschrei, der macht's dann kaputt praktisch.
Und das hundertste Fenster, jetzt kommt der Hammer, das ist immer noch offen.
Aha, okay.
Ja, das lässt sich nicht schließen. Nun gut, manche sagen, es braucht ein hundertstes Loch oben, ein rundes Loch.
Ja.
Warum? Wie hier auch. Das ist das, was noch vom Rauchloch übrig geblieben ist. Da zog früher der Rauch raus. Eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit, der Bauer freut sich ja, wenn er eine Eulenfamilie auf dem Dach hat. Fressen ihm die Mäuse weg.
Genau. Naja, wer weiß.
Ja, wer weiß.
An einer Geschichte kommen wir auf gar keinen Fall vorbei und da betreten wir sozusagen das mystische Rungholt.
Ja.
Ich glaube, diese Geschichte ist schon so oft auch verfilmt worden und da sind richtige Experten hinterher.
Ja.
Was kann man dazu sagen?
Ja, erstmal kann man dazu sagen, dass an Rungholt kaum noch etwas mystisch ist. Kaum etwas ist so gut erforscht, oberflächlich, was da ist. Man weiß inzwischen, welches Wetter geherrscht hat, als Rungholt unterging. Ja? Es gibt ein dickes Buch, das heißt der Küstenatlas, von drei bedeutenden Küstenarchäologen, Meteorologen zusammengefasst. Ja? Und die haben das erforscht, die haben gesagt, die und die Wetterlage, drei Fluten übereinander, weil der stramme Wind verhindert, dass die erste Ebbe, dass die erste Flut abfließen kann, kommt gleich die neue hinterher und nochmal, das ist erstmal geklärt. Zweitens weiß man, dass Rungholt eine friesische Siedlung war. Man hat ca. 100 Sodenbrunnen gefunden. Man weiß, dass zu jedem Sodenbrunnen 10 Menschen zählen. 100 mal 10 macht schon 1000 über den Daumen. Jetzt kann man sich aber vorstellen, dass im Laufe der Jahrhunderte, 1362 ist es ja untergegangen, als Rungholt im Grunde noch im Aufbau war. Es war noch gar nicht ganz fertig. Also dass man weiß, dass mindestens 100 Brunnen noch mehr da waren. Ne? Aber dass fast alles verschwunden ist, nur wenig ist übrig. Ne? Durch die ganzen Zeitläufe, durch verschiedene Riesen, die riesige Graute Mandränken hinterher. Rungholt heißt, das ist die wahrscheinlichste Deutung, geringwertiger Wald. Denn Rungholt wurde auf einem Sander der letzten Eiszeit errichtet. War leicht, fester Boden. Ne? Aber man hat nicht bedacht, wenn da die Flut reinreißt, dass Sand flüssig wird und da ist keine Chance mehr. Alles weg. Deswegen ist alles weg, fast alles. Ne?
Ja.
Und deswegen ist es immer mal wieder, man hat es noch nicht aufgeschrieben damals. Es wurde wohl immer weitergetragen. Und die Gegend, wo Rungholt gestanden hat, war immer noch ein bisschen Land, die Hallig Südfall, die mal größer, mal kleiner war. Und da sind immer die Fischer und haben auch gefischt und Schäfer haben da ihre Schafe gelassen. Immer mal wieder wurde was gefunden. Das ist alles bezeugt in einem kleinen Büchlein. Das habe ich hier mitgenommen. Es gibt auch andere dicke Bücher, aber das ist das kleinste. Ne? Rungholt, Sage und Wirklichkeit. Da steht alles drin. Und da steht auch die Rungholt, Sage drin.
Unter all diesen ertrunkenen Orten ist in Sonderheit benannt der Flecken Rungholt, von dessen Verwüstung und Untergang, wie auch künftigen Wohlstande, der Gemeindemann im vorigen und noch im jetzigen Zeiten viel Wunderliches erzählt. Indessen man berichtet, dass auf eine Zeit etliche mutwillige Gäste eine Sau, mit Verlaub, sollen trunken gemacht und zu Bette geleget haben. Und darauf den Prediger lassen ersuchen, er möchte ihrem Kranken das Abendmahl reichen und sich dabei verschworen, dass, wenn er bei seiner Ankunft ihren Willen nicht würde erfüllen, sie ihn in den Graben stoßen wollten. Wie aber der Prediger das heilige Sakrament nicht so greulich wollte missbrauchen, sei er damit zur Kirche gegangen und habe Gott angerufen, dass er diese gottlosen Leute wollte strafen. Darauf er in der folgenden Nacht sei gewarnet worden, dass er aus dem Lande, so Gott verderben wollte, sollte gehen, sei auch aufgestanden und davongegangen und habe sich alsbald ein fürchterlicher Wind und hohes Wasser erhoben, dadurch das ganze Land Rungholt sei untergegangen und niemand sei davongekommen.
Richtig intensiv begann die Rungholt-Forschung mit dem Nordstrander Bauer Andreas Busch.
Ja.
Schon als Junge war der sehr geschichtsinteressiert, hat man ja mal. Vielleicht hat er auch in der Schule einen Lehrer gehabt, einen Dorfschullehrer, der ihm das, wollen wir sagen, schmackhaft gemacht hat. Und außerdem sein Vater, der Hof, hatte zeitweise Südfall gepachtet, da liefen die Schafe. Da ist er als Kind gewesen, ist immer rumgelaufen. Ne? Er hat einen wunderbaren Fotoapparat gehabt, das war damals schon mal was
sehr
Besonderes.
Teuer, ja.
Mit Stativ, richtiger. Und dann hat er das alles aufgenommen. Er hat die Fundstellen genau kartografiert, wo er welche Scherbe, welchen Brunnen, wo gefunden hat. Und so haben wir ein wunderbares Zeugnis.
Eben, und diese archäologischen Funde, die sind jetzt mittlerweile in Museen. Also
zum Beispiel im Nordfrieslandmuseum oder in Schleswig im Landesmuseum. Ne? Und was man gefunden hat, man hat zum Beispiel Schwerter gefunden, die bezeugen, dass Rungholt schon einen Handel trieb mit Flandern. Und was da von Flandern kam, die Schwerter, die da kommen, die sind aus Damaszenerstahl. Der kommt natürlich, wissen wir, von dem Reich Al-Andalus in Südspanien. Und letztendlich die Technik geht auf Damaskus zurück. Na, diese ganzen Dinge. Und man hat maurische Becher gefunden. Man stelle sich vor, maurische Becher, das heißt Becher mit islamischen Schriftzeichen.
Ja.
Mit Schriftbildzeichen, Hieroglyphen.
Ja, ja, fantastisch.
Meine, davon gibt es noch einen im Museum, dann sind einige andere, sind ein bisschen, ich glaube, das Nissenhaus hat mindestens einen, wenn nicht zwei. Nordstrand hat einen. Und dann gibt es natürlich noch andere irgendwo.
Also es lohnt sich immer mal wieder in Museen zu gehen, egal in welche Ausstellung. Es sind tolle Stücke zu finden.
Ja, ja.
Wir sind ja hier auch in einem Museum, im ältesten Freilichtmuseum Deutschlands. Erzählen Sie ein bisschen hierüber.
Ja, um 1880-90 entwickelte sich in Nordeuropa die Gewissheit, das geht ja zurück auf die Romantik mit den Märchen und Sagen, man hat sich dann plötzlich gesehen, es gibt ja noch Häuser aus dieser alten Zeit. Und wenn, bevor alles kaputt gemacht wird, wollen wir versuchen, das zu erhalten. Und das erste, älteste Freilichtmuseum steht in Kopenhagen-Lyngby, paar Jahre vor diesem hier. Ne? Und die Kopenhagener haben dann aus Ostenfeld die Leute auch ein Ostenfelder Bauernhaus mitgenommen. Das zweite, das andere stand noch da, das wollten sie auch gerne haben. Das ist dieses hier, in dem wir uns jetzt befinden. Und da kamen so ein paar geschichtlich Interessierte, um nicht zu sagen Hardcore-Germanen. Ne? Und die haben dann praktisch der letzten Witwe, der letzten Frau Held, der Besitzerin, noch ein bisschen mehr geboten. Und die hat es dann an die verkauft. Und dann wurde das hier auf dem Gelände von Asmus Wolzen, vom Onkel von Theodor Storm, August Friedrich Wolzen. Dem gehörte das alles hier.
Genau. Ja. Und hier ist jetzt praktisch wie ein Bauernhof.
Wie ein Bauernhof, alles abgetragen, wieder aufgebaut, zwischendurch zigmal restauriert. Man hat natürlich nur das Ständerwerk aufgebaut. Und den Lehmfußboden wieder neu gemacht, hier den Pflasterfußboden, ja. Aber zwischendurch auch schon mal wieder. Das Reetdach kam natürlich neu, dies ist schon die dritte, vierte Eindeckung. Ne? Dann hat man versucht, alles wieder richtig hinzubauen. Ja, und das ist dann das älteste deutsche Freilichtmuseum. Und das wurde 1899 mit großartigem Erfolg deutschlandweit hier eingeweiht, eröffnet. Und das war richtig ein Alleinstellungsmerkmal für Husum. Wirklich.
Draußen auch Bauerngarten beispielsweise, auch sehr sehenswert. Gibt es hier denn Führungen auch dann durch?
Hier gibt es haufenweise Führungen. Ja, wir sind ja hier drei Rentner, die das Haus hier versorgen. Ne? Und es gibt hier eine Menge zu sehen. Wir, nur mal um die Überschrift zu sagen. Friesisch, Niedersächsisch, Niederdeutsche Wohn- und Arbeitskultur. Von Trachten über wunderbaren geschnitzten Möbeln aus dem 17. Jahrhundert. Und das Haus repräsentiert hier praktisch einen Stand etwa bis 1800, 1850. Danach nicht mehr, weil dann ja die Maschinen kamen.
Hier knarrt's und scheppert's auch ab und zu mal, aber es sind keine Geister mehr drin, oder? Man weiß es nicht. Haben Sie schon so ein Eckenecke-Pen gesehen oder ein Spuck oder sowas?
Eckenecke-Pen habe ich noch nicht gesehen, aber manchmal denke ich, uiuiuiui, was ist da oben auf dem Boden? Ne?
Ja. Würden Sie denn sagen, diese, ich sage jetzt mal, schauderhaften Erzählungen sind inzwischen out oder kursieren die hier immer noch so ein bisschen am grauen Meer?
Der Blanke Hans ist das, ein Riese mit schwarzem Bart, ja, und riesigen Augen und groß wie ein Berg. Und er hat eine Peitsche mit einer unendlich langen Peitschenschnur. Damit geht er und regiert die Nordsee. Wenn da aber irgendwas ist, ne, und ihn ärgert was, dann peitscht er einmal, dann stehen die Wellen H8. Peitscht er zweimal, da erhebt sich das Unwetter. Peitscht er dreimal, dann ist Vernichtung. Und kraut dem Mann drin. Das ist der Blanke Hans, Hans Blank. Also, es gibt natürlich eine Menge Erzählungen drüber. Und Dorfgeschichten und Chroniken, in denen sowas immer wieder erwähnt wird. Nehmen wir mal nun mal die Schobeler Chronik, da steht sowas drin. Die Schwabstädter Chronik. Bei uns in Friesendelf hat mich seit Urzeiten, wie ich kleines Kind war, hat mein Opa mir schon die Geschichte vom grauen Pudel erzählt. Mhm. Und von der Spinnfrau, die in der alten Sandkuhle wohnt. Ne? Mhm. Im alten Schuppen, wo die alte Dreschmaschine drin steht. Ja, das hat er gemacht, um uns Angst zu machen.
Ja, klar.
Aber wir waren ja als Kinder fasziniert. Ne? Uralte Geschichten. Das sind die ältesten Geschichten der Menschheit, würde ich mal sagen. Ne? Wird überliefert von Eltern auf die Kinder. Ne?
Kehren wir nochmal zurück in die Theodor-Storm-Stadt Husum. Was sollte man dann hier mal erlebt haben? Was sollte man hier mal gesehen haben? Geben Sie mal ein paar Tipps.
Erlebt haben sollte man zumindest mal einen Spaziergang bei schlechtem Wetter am Deich draußen, damit man Husum nicht bloß als den Konsumtempel kennenlernt. Ja. Husum war ja schon in dänischen Zeiten eine sehr wohlhabende Købstaden, das heißt Kaufstadt. Hier konnte man alles kriegen, was das Herz begehrte. So wie Kopenhagen oder Hadersleben oder Ribe zum Beispiel waren auch Købstaden. Also das muss man mal gesehen haben, die Natur. Da muss man vielleicht mal zu Fuß nach Schobel laufen, wo Theodor Storms Gedicht abseits, wo die alte Heidelandschaft war. Reste lassen sich noch finden. Mhm. Und da spielen natürlich auch früher die Geschichten von Nispuk und so. In diesen Höfen, so ähnlich wie in diesem hier. Was man in Husum noch sehen sollte, man sollte wenigstens noch mal einen Blick in die Museen. Wenn man nicht alle fünf schafft, ja, wir haben ja Nordfriesland-Museum, Theodor-Storm-Museum, das Weihnachtshaus ist fast ein Alleinstellungsmerkmal, das Weihnachtshaus für ganz Deutschland.
Ist sie auch gleich um die Ecke, ne?
Ja, eine der größten Sammlungen, die mit Weihnachten zu tun hat. Das Nissenhaus ist das größte nordfriesische Museum, eine wunderbare Deichbau- und Küstenschutzausstellung und viel Kunst, en masse, von oben bis unten. Dann haben wir das Schifffahrtsmuseum, alleine das ist größer als das von Altona.
Okay.
Ja. Mhm. Okay, nein. Ja.
Wow. Nicht zu hin. Ja.
Das Theodor-Storm-Haus sollte man gesehen haben. Ja. Dann sollte man vielleicht mal die alte Bausubstanz noch sehen, die hier aus dem 15. Jahrhundert noch ist. Ja, zum Beispiel das Herrenhaus am Markt. Ne? Das alte, das ist ja das alte Bürgermeisterhaus. Dann sollte man sehen das Schloss.
Das Schloss?
Eines der vier Gotthaber Schlösser, vollgestopft mit Kunst.
Und auf der Spur, auf den Spuren von Fanny kann man...
Fanny von Reventlow, genau. Ja, die Theodor Storm, deren Geburt er miterlebt hat. Und die ja auch, die Skandalgräfin.
Genau, ja.
Das war schon. Und dann sollte man vielleicht auch nochmal durch den Schlosspark laufen. Husum hat 4 Hektar Schloss, ein Park, 4 Hektar, mitten in so einer kleinen Stadt. Ja, was bedeutet das auch für die Erholung für uns? Wenn ich mit meiner Frau spazieren gehe, gehe ich in den Schlosspark. Ja, halbe Stunde hin und her, dann tankt man frische Luft und guckt sich die Krokus an.
Was die Krokusse man, im Frühjahr blühen ja, die Krokusse.
Dann sollte man vielleicht, wenn man Lust hat, man sollte in die Altstadtstraßen gehen, die zum Teil sehr, sehr aufwendig restauriert sind. Wasserreihe mit dem Stormhaus. Ich kenne kaum eine Straße in einer anderen Stadt, die so liebevoll restauriert worden ist.
Was hat es denn mit dieser Tine auf dem Marktplatz zu tun?
Ja, das ist nun auch wieder so eine Geschichte. Das ist ja, wissen ja auch viele gar nicht mehr, worauf die zurückgeht. Diese beiden reichen Husumer, einmal Katharina Asmussen, alleinstehend, Alleinerbin des Roten Hauberges, der Husumer Brauerei und etlicher Liegenschaften in Husum und knapp 150 Hektar besten Marschlandes, ne? Die hat ihr Vermögen zusammen abgemacht, hat sie sich das mit ihrem Onkel August Friedrich Wolsen. Der hat sein Geld in Hamburg als Kaufmann verdient, wie viele andere Husumer übrigens auch. Und die haben sich zusammengetan und haben 1859 ihr gesamtes Vermögen, kann man sagen, in eine Stiftung eingebracht, die Asmussen-Wolsen-Stiftung. Die Stadt Husum hat aus Dankbarkeit auf dem Marktplatz den Asmussen-Wolsen-Gedächtnisbrunnen errichten lassen. Und da steht die Tine drauf. Und warum Tine? Ja, das ist die Koseform für Katharina. Obwohl das Mädchen, was da oben drauf steht, gar nicht Katharina Asmussen ist. Denn
Skandal.
Die war ja schon tot.
Ja.
Ja, das war eine Hotelangestellte, die hieß Dora Fuchs, kommt aus einer Husumer Hoteliersfamilie, war aber in der Zeit, wie Adolf Brütt hier war, Husumer Bildhauer, 1855 geboren, der kriegte von den Husumern den Auftrag, den Tinebrunnen zu entwerfen und hat sie gemacht. Aber Skandal, sie hat Holzschuhe an. Auf dem Brunnen.
Ja.
Eine Friesin mit Holzschuhen. Das geht ja nun gar nicht.
Eine Frage habe ich mir auf jeden Fall noch aufgeschrieben, die ich einem Plattschnacker, einem Plattlehrer natürlich stellen muss. Was ist Ihr liebster Begriff auf Platt?
Prägenklöterig.
Und was heißt das?
Das heißt durcheinander.
Okay.
Ja, das heißt, es stürmt so viel auf mich ein, dass ich ganz prägenklöterig werde. Prägen ist das Gehirn. Und klöterig heißt, das ist wie eine Schachtel, wo alles hin und her klütert.
Ah, wunderbar. Klasse.
Denn die Kammer hier, da hinten, ja, wo man kleine Reparaturen, das war die Klüterkammer. Da ist auch viel Klüterkram drin. Klötern und Klüter. Ja. Klüterkram. Das heißt, was man so zusammenhämmert. Prägenklöterig. Und natürlich Moin.
Moin ist immer schön.
Moin kommt ja von Moiendag, schönen Tag. Friesisch-Holländisch. Kontrahiert zu Moin. So einfach ist das. Klasse. Und Plattdeutsch ist das sowieso einfach. Guten Morgen heißt Moin. Guten Tag heißt Moin. Guten Abend heißt Moin. Und Hau ab heißt auch Moin.
Okay, in diesem Sinne, Herr Hartmann, Moin.
Moin. Moin, Moin.
Übrigens, schaurig schön geht's auch bei vielen zum Teil nächtlichen Führungen zu, bei denen alte Gemäuer oder dunkle Gassen besichtigt werden können. Vielerorts im echten Norden gibt es solche Gruselrundgänge mit Gänsehautgarantie. Schon mal einen Nachtwächter begleitet? Die wissen meist einiges zu erzählen.
Das war eine neue Folge von Shoretime, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Wenn Sie mehr über Land und Leute aus dem echten Norden erfahren möchten, besuchen Sie uns unter sh-tourismus.de.